Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Wenn wir uns die Erde vorstellen, mit rund 200 Staaten, dann verläuft inzwischen durch ein Drittel dieser Länder die neue Seidenstraße. China finanziert dort Eisenbahnstrecken, Straßen, Flughäfen und Schiffshäfen. Aber mit welchem Ziel?
Es ist ein neoimperiales Projekt zum alleinigen Wohle Chinas, wie alle imperialen Projekte.
So hat sich bei uns im Programm der deutsch-britische Journalist Alan Posner zur neuen Seidenstraße geäußert. Dem widerspricht allerdings der US-Historiker James Millward.
I wouldn't go so far as to say that what China is doing now, or even the Belt and Road, is imperialism.
Ich würde nicht so weit gehen, dass das, was China macht, imperialistisch ist. Einiges erinnert bestimmte Kommentatoren daran, aber so wie Chinas internationale Entwicklungsbemühungen funktionieren, ist das wirklich anders als im alten imperialen Zeitalter. Bei der Seidenstraße wird in hohen Tönen gesprochen von Win-Win-Verbindungen, Projekten, die Entwicklung und Infrastruktur dahin bringen, wo sie gebraucht werden, in Regionen, die weiter entfernt sind oder weniger stabil, wo internationale Investoren nicht investieren wollen, zum Beispiel in Afrika. Dort investieren Chinesen mit privatem und staatlichem Geld, anders als Europäer und US-Amerikaner. Aber die Chinesen legen dort auch nicht die internationalen Standards an, was Arbeits- und Umweltschutz angeht. Das ist die Doppeldeutigkeit des chinesischen Investments in Afrika.
Der US-Historiker und China-Experte James Millward. Von ihm hören wir später noch mehr, was zumindest mir eine ganz neue Sicht auf die Seidenstraße ermöglicht hat. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben, um mehr zu erfahren über dieses weltumspannende Projekt. Chinas Staatschef Xi Jinping hat es offiziell vor 6 Jahren in Kasachstan gestartet. Und so soll nun auch eine alte chinesische Stadt wieder an Bedeutung gewinnen, die Axel Dorloff mittags besucht hat.
Yangrou Pao Mo, so heißt die Lammfleisch-Nudelsuppe mit eingeweichten Brotstückchen. Eine Spezialität im muslimischen Viertel von Xi'an, der alten Kaiser- und Hauptstadt in China. Menschen drängen durch die engen Gassen, die Köche schneiden in weiß gefliesten Ladenzeilen das Lammfleisch. In den kleinen Nudelrestaurants dampft und qualmt es. Xi'an war einst berühmter Ausgangspunkt der antiken Seidenstraße. Der Handel von Asien nach Europa begann vor mehr als 2000 Jahren. Die Kaufleute handelten damals mit Textilien wie Seide, auch mit Gewürzen, Porzellan, Edelsteinen, Jade oder Tee. Sie transportierten ihre Waren über ein Netz von Karawanenstraßen, dessen Hauptroute von Ostasien über Zentralasien Richtung Mittelmeer führte. Nun propagiert China die neue Seidenstraße. Und profitieren wollen auch chinesische Städte wie Xi'an, die bereits früher wichtige Handelszentren waren. Bewohner wie Wang Qian hoffen, dass die Stadt ihre Rolle von damals wieder einnehmen kann.
Xi'an ist Kerngebiet und der erste Stopp auf der neuen Seidenstraße. Es ist das größte wirtschaftliche und kulturelle Zentrum. Natürlich wird Xi'an von der neuen Seidenstraße profitieren, weil mehr Touristen kommen, Ausländer und Chinesen. Der Schnellzug aus Shanghai braucht heute nicht mehr 10, sondern nur noch 6 Stunden. Aber auch von Europa und Zentralasien sind die Verbindungen besser. Die Fahrzeiten in beide Richtungen sind gesunken. Die Auswirkungen auf Wirtschaft, Kultur und Tourismus von Xi'an sind noch gar nicht abzusehen.
Bei der neuen Seidenstraße geht es um ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. China finanziert in anderen Ländern massiv in neue Häfen, Zugstrecken, Straßen und andere Infrastrukturprojekte. Die neue Seidenstraße gilt als Lieblingsprojekt von Staats- und Parteichef Xi Jinping. 2013 hat er den Plan zum ersten Mal erwähnt. Zweimal hat er seitdem zu einem Seidenstraßengipfel nach Peking eingeladen. Um das Projekt politisch zu bewerben und die Welt für seine Initiative zu begeistern. Vertreter aus über 100 Staaten kamen dazu zuletzt im April nach Peking.
Mit der neuen Seidenstraße wollen wir den wirtschaftlichen Austausch weltweit verbessern und den Wohlstand aller Länder erhöhen. Es ist eine Straße für einen gemeinsamen globalen Aufschwung. Die Fakten zeigen, dass die gemeinsamen Projekte nicht nur die Entwicklung vieler Länder in der Welt fördern, sondern auch für China eine weitere Öffnung bedeuten.
Pakistan, Sri Lanka und Kasachstan, Malaysia, Montenegro und Italien. China zählt über 125 Länder, die bislang in die neue Seidenstraße mit eingebunden sind. Das Konzept ist auf alle Kontinente ausgedehnt. Die neue Seidenstraße gilt heute als Kern der chinesischen Außenpolitik. Der Grundgedanke, damit sich China wirtschaftlich und geopolitisch weiterentwickeln kann, braucht es einen langfristigen Ansatz mit globaler Perspektive. Wang Yiwei ist Politikwissenschaftler an der Renmin-Universität in Peking. Er ist einer der renommiertesten Forscher zum Thema neue Seidenstraße.
New market. We need diverse. We need Europe.
Beim Konzept der neuen Seidenstraße geht es vor allem um neue Märkte. Wir brauchen Diversifizierung. Wir brauchen Europa. Also überqueren wir den eurasischen Kontinent, wie der Trans-Eurasia-Express. Es geht schon um mehr Märkte für China, aber es trägt auch zum Wachstum der Weltwirtschaft bei. Die Länder brauchen China, um Zugstrecken und Infrastruktur zu bauen. Und wenn wir gemeinsam reich werden wollen, müssen wir unsere Straßen verbinden.
Die neue Seidenstraße als Win-Win-Situation, so heißt es immer wieder. Chinas Argumentation gegenüber anderen Ländern ist dabei immer die gleiche. Wir können bei euch Infrastruktur finanzieren, bauen, die ihr unbedingt braucht. Die Kritik, die neue Seidenstraße sei vor allem eine Einbahnstraße zum Wohle der Chinesen, lässt der regierungsnahe Wissenschaftler Wang nicht gelten.
The Belt and Road Initiative is about decades. It's not just a short term.
Die Initiative Neue Seidenstraße ist auf Jahrzehnte angelegt, nicht kurzfristig. In der frühen Phase macht China mit seinen Unternehmen die schwierige Arbeit. Eine Zugstrecke zu bauen ist harte und schmutzige Arbeit und bringt auch nicht sofort Geld. Aber in der zweiten Phase kommen private Unternehmen dazu. Nicht nur chinesische, sondern auch europäische, japanische, sogar amerikanische Unternehmen. Alle können dann Geld verdienen. Wir bauen Infrastruktur in Afrika und ihr könnt mehr investieren. Das ist die Idee der Kooperation der neuen Seidenstraße.
We build the infrastructure in Africa and then you can invest more. So that's kind of cooperation, I think, the Belt and Road Initiative.
Laut einer US-amerikanischen Studie werden bislang bis zu 90% der Projektaufträge entlang der neuen Seidenstraße an Unternehmen aus China vergeben. Profiteure sind danach vor allem chinesische Bau-, Stahl- und Transportunternehmen, die die Infrastrukturprojekte mit umsetzen. Kritiker, wie auch die deutsche Bundesregierung, monieren, dass dabei verbindliche Regeln, faire Ausschreibungen und Transparenz auf der Strecke bleiben. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich auf dem Seidenstraßengipfel skeptisch.
Unser Ziel ist es, dass wir deutlich machen, wir glauben, dass diese Initiative grundsätzlich dazu beitragen kann, den Welthandel zu stärken. Aber Konnektivität ist nicht ausreichend. Wir brauchen ein sogenanntes Level Playing Field, das heißt gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten für alle. Wir brauchen den Abbau von Behinderungen, die es heute noch gibt. Es geht um ganz konkrete Verbesserungen im Detail.
China-Staats- und Parteichef Xi Jinping hat auf dem Seidenstraßengipfel im April erstmals angekündigt, die Projekte qualitativ zu verbessern. Er stellte Veränderungen beim Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße und für China wirtschaftliche Reformen in Aussicht.
Wir werden uns an die allgemein verbindlichen Regeln und Standards halten und auch die beteiligten Unternehmen ermutigen, die geltenden internationalen Standards zu befolgen. Bei der Projektentwicklung, der Projektausführung und auch bei den Ausschreibungsverfahren.
Finanziert werden die Projekte in der Regel von chinesischen Staatsbanken. Kritiker warnen davor, dass China mit seinen Krediten gerade ärmere Länder in die Schuldenfalle locken könnte. Projekte werden auf Pump finanziert und die betreffenden Staaten laufen dann in Gefahr, ihre Schulden nicht zurückzahlen zu können. Der Wissenschaftler Thomas Eder betreut am China-Forschungsinstitut Merricks in Berlin ein Forschungsprojekt zum Thema neue Seidenstraße.
Es gibt auf jeden Fall Staaten, die hohe Kredite aufgenommen haben und auch schon nicht in der Lage waren, zurückzuzahlen. Da hat sich Beijing als sehr kreativ herausgestellt. In Afrika war man mitunter bereit zu stunden oder auch Kredite abzuschreiben. In manchen Staaten hat man statt monetärer Rückzahlungen Rohstoffe angenommen, zum Beispiel von Venezuela Öllieferungen. In Sri Lanka zum Beispiel hat man sich bereit erklärt, auch Assets anzunehmen, und zwar einen Hafen, den Hafen Hambantota, für 99 Jahre in Pacht zu nehmen als Gegenleistung.
Die amerikanische Regierung hat China sogar vorgeworfen, absichtlich Kredite an Staaten zu vergeben, bei denen klar ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden können. Das sei ein gängiges Prinzip der neuen Seidenstraße. Das Bild sei aber komplizierter, sagt Merricks-Forscher Thomas Eder. Grundsätzlich bestehe aber die Gefahr nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch politischer Abhängigkeit von China.
Eine Frage, die sicherlich im Raum steht und noch nicht beantwortet ist, sind die möglichen politischen Strings attached, was man denn an politischen Gegenleistungen potenziell erwartet, wenn man dann so kleinen verwundbaren Volkswirtschaften doch sehr hohe Kredite gibt und dann potenziell erlässt.
China bestreitet, eine Politik der Schuldenfallen und Abhängigkeiten zu verfolgen. Die Win-Win-Situation bei Projekten der neuen Seidenstraße liege vor allem in der Zukunft, sagt der regierungsnahe Pekinger Experte Wang Yiwei.
It's not a foreign assistance, it's not a charity of the BRI, right? It's like a
Natürlich ist die neue Seidenstraße keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Wenn ich dir ein Huhn gebe und du das einfach mit der Suppe verspeist, dann hast du Schulden bei mir. Aber die neue Seidenstraße gibt dir ein Huhn und dieses Huhn soll dann Eier legen. Und dann kommen immer neue Hühner und die legen dann wiederum Eier. Und in der Zukunft zahlst du mir das Huhn dann zurück. Die Schulden sind also langfristig kein Problem für dich.
Das Forschungsinstitut Merix listet rund 2000 Projekte auf, die von den Chinesen als Teil der neuen Seidenstraße eingestuft werden oder die den Zielsetzungen der Initiative entsprechen. In China gibt es dazu keine offizielle, komplette Liste. Die chinesische Regierung hat aber zwei Strategiepapiere zur Initiative Neue Seidenstraße veröffentlicht, 2015 und 2017. Im ersten Papier gibt es noch kein eigenes Kapitel zu Sicherheitskooperationen, im zweiten dann schon. Die geopolitische Komponente wird wichtiger, sagt Merix-Forscher Thomas Eder.
Und in diesem Kapitel zu Sicherheitskooperation entlang der Seidenstraße bietet sich China an als Sicherheitspartner, als jemand, der Technologie zur Verfügung stellen kann. Man bietet sich auch an als Sicherheitspartner bei Katastrophenprävention und Bekämpfung, bei der Evakuierung aus Krisenregionen, bei Antipiraterie und sogar die Überseebasen, also Djibouti als erste Überseebasis, aber auch die Häfen und Militäreinrichtungen im südchinesischen Meer stellt China hier explizit in den Seidenstraßenkontext.
Anders als seine Vorgänger übt sich China-Staatspräsident Xi Jinping nicht in außenpolitischer Bescheidenheit. China, einst ein mächtiges Kaiser- und Weltreich, soll an seinen angestammten Platz in der Weltgemeinschaft zurückkehren, so der Wille der politischen Führung. Das offizielle Motto lautet: die Wiedergeburt der großen chinesischen Nation. Gleichzeitig bestreitet China aber, mit dem Projekt Neue Seidenstraße neokoloniale Absichten zu verfolgen. Es sei kein Versuch, die Welt zu kolonisieren, wie Europa das früher getan habe. Die neue Seidenstraße habe eine ganz andere DNA, sagt Politikwissenschaftler Wang Yiwei.
Chinese people smarter than that. Okay, we said this world is mutually connected.
Die Chinesen sind da schlauer. Wir sagen, die ganze Welt ist miteinander verbunden. Es geht nicht um eine dominante Macht, nicht um die chinesische Vormachtstellung und auch nicht um eine andere. Alle Länder sind miteinander verbunden. Darum geht es bei der neuen Seidenstraße. Wir brauchen dieses globale System der gegenseitigen Verbundenheit. Die heutige USA-zentrierte Weltordnung ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wir haben das 21. Jahrhundert. Keiner wird das 19. oder 20. Jahrhundert wiederholen können. China hat aus den Kriegen der Geschichte gelernt. Unsere Mentalität, unsere Kultur zielt auf mehr Harmonie ab.
Wie sehr die Welt die Initiative Neue Seidenstraße wirklich begrüßt, bleibt aber fraglich. Längst nicht alle heißen die chinesische Investitionspolitik willkommen. In Ländern wie Sri Lanka, Malaysia und Vietnam hat sich die Stimmung bereits gedreht. Malaysia hat den Bau einer 20 Milliarden Dollar teuren Eisenbahnlinie bis zur thailändischen Grenze aussetzen lassen. Das Projekt sollte mit Hilfe chinesischer Staatsunternehmen und Kredite entstehen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ sich aber auf dem Seidenstraßengipfel im April von seiner optimistischen Sicht nicht abbringen.
Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Konsens und Resultate erreichen, wenn wir an einem Strang ziehen. Dann können wir die neue Seidenstraße als Projekt der internationalen Kooperation voranbringen und Menschen aller Länder können davon profitieren. Damit leisten wir einen großartigen Beitrag für die Schicksalsgemeinschaft der Menschheit.
Chinas Staatschef Xi Jinping mit seiner Sicht auf die neue Seidenstraße. Und wie blickt man von der anderen Seite der Welt darauf, aus den USA? Das wollen wir jetzt besprechen in der Weltzeit mit James Millward. Er ist Geschichtsprofessor an der Georgetown University in den USA. Dort lehrt er unter anderem chinesische Geschichte. Er hat auch in China gelebt und Bücher zur Seidenstraße geschrieben. Und als ich mit ihm telefoniert habe, war ihm erstmal wichtig, zum Verständnis der Seidenstraße Folgendes zu sagen.
This was a new label which the Chinese government was putting on this.
Das war ein neues Label, das die chinesische Regierung auf ihre Projekte geklebt hat, die schon längst gestartet waren. Das heißt, wenn wir über die neue Seidenstraße reden, müssen wir es als eine riesige Übung zur Markenbildung betrachten.
As a massive branding exercise, as a way of labeling China's foreign policy initiatives in
Ziel der chinesischen Regierung ist es, ihren außenpolitischen Initiativen auf dem eurasischen Kontinent ein Label zu verpassen, indem sie ihre Politik mit der alten Idee der Seidenstraße verbindet.
By linking it to the old notion of the Silk Road.
Was ist diese alte Idee der Seidenstraße für Sie als Historiker, Herr Millward?
Erstaunlicherweise, einige Ihrer Hörer werden es wissen, die Idee der Seidenstraße ist eigentlich nicht sehr alt. Sie geht zurück auf das 19. Jahrhundert. Und der Ausdruck Seidenstraße, wurde geprägt von einem deutschen Geographen,
von Richthofen, Ferdinand von Richthofen.
Amerikanischem Publikum erzähle ich immer, er war der Onkel des berühmten Roten Barons, der deutsche Kampfpilot im Ersten Weltkrieg, der auch im US-Comic Charlie Brown auftaucht. Das ist für Ihre Hörer vielleicht nicht so wichtig, aber auf jeden Fall war Ferdinand von Richthofen ein bekannter deutscher Geograf, der auch in den USA war. Während des Goldrausches in Kalifornien. Und auch als die beiden Eisenbahnstrecken von der Ost- und Westküste im Zentrum der USA zusammengeschlossen wurden. Hier hat er viel nachgedacht, wie man Kontinente verbinden und Ressourcen erschließen kann. Später zog von Richthofen nach China und suchte nach einem guten Platz für eine deutsche Kolonie. Er war ein Mann des Imperialismus. Und er beschäftigte sich intensiv damit, wie China in der Vergangenheit verbunden war mit Europa. In der Han-Dynastie im 2. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert nach Christus gab es indirekten Kontakt mit dem Römischen Reich. Als von Richthofen zurück in Deutschland war, schrieb er 1877 erstmals über die Seidenstraße oder besser die Seidenstraßen der antiken Zeit.
Dieser Ausdruck von 1877 blieb dann haften, wurde ins Englische übersetzt und trat seinen Siegeszug weltweit an. In vielen Büchern, Ausstellungen und Filmen. Warum nutzt jetzt diese deutsche Erfindung, so kann man es ja sagen, Chinas Präsident Xi Jinping wieder? Was macht sie so populär?
Why it has been so popular? Silk Road is about competition and exchange and interaction.
Warum es so populär ist? Bei der Seidenstraße ging es um Wettbewerb, Austausch und Interaktion zwischen Privatpersonen. Händler, Kaufleute, Gläubige, Mönche. All diese Geschichten klingen nicht nach Imperien und Armeen, sondern eher nach Geschäftswelt. Und die Seidenstraße ist auch eine Rückbesinnung auf den Neoliberalismus. Die Idee, dass globaler Handel ein Weg ist, die Welt zum Frieden zu führen. So war die Seidenstraßenidee für Jahrzehnte eine warme, verschwommene, attraktive, kulturell reichhaltige Idee, die mit Globalisierung assoziiert wurde und einem friedlichen Zeitalter der Vergangenheit. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. In Seidenstraße steckt ja das Wort Seide drin. China war der Erfinder und Hauptproduzent von Seide. Und viele Geschichten drehen sich anfangs um den Transport von Seide in den Westen. Entscheidend ist aber, im Zentrum dieses langen Handels liegt China. Und für alle, die mit chinesischer Geschichte vertraut sind, es geht hier um die Han-Dynastie, die erste ruhmreiche imperiale Epoche der chinesischen Geschichte. Und später die Tang-Dynastie, im Mittelalter, wieder eine Zeit, in der die Chinesen ihr Territorium erweitert haben. Und auf diese beiden Perioden gucken Chinesen heute noch sehr stolz zurück als Zeiten des Ruhms.
An diese Geschichte und Gefühle will jetzt die chinesische Führung mit der neuen Seidenstraße andocken, um welche Botschaft auszusenden?
Xi Xi Jinping and the Chinese Communist Party is able to do two things.
Xi Jinping und die Kommunistische Partei schaffen damit zwei Dinge. Sie verbinden ihre Politik mit einer weltweit populären und positiv besetzten Ära der Globalisierung und des Austausches. So wird die Botschaft international verstanden. Aber für die Chinesen lautet sie anders. China erneuert seine goldene Epoche, wie damals, als sich das Imperium erweiterte und China das Zentrum der Welt war.
Kommen wir in die Gegenwart und sprechen mal über die geostrategischen Aspekte der neuen Seidenstraße. Die USA stützen sich ja viel auf militärische Macht. Weltweit haben sie Soldaten, Flugzeugträger, Militärbasen. China hat bisher nur in Djibouti eine Militärauslandsbasis. Aber sie investieren überall in Infrastrukturprojekte. Ist das heutzutage die bessere Strategie?
That's not exactly the correct picture. The picture is a lot more complicated than that.
So sieht nicht das korrekte Bild aus. Das ist viel komplizierter. Erstmal, die Seidenstraßenprojekte sind keine Direktinvestitionen, sondern einfach Kredite. Da könnte es Probleme mit der Rückzahlung geben und China in Schwierigkeiten bringen. Die USA haben zwar die größte Militärpräsenz auf der Erde, aber das funktioniert nur, wenn es gute Beziehungen gibt mit den involvierten Ländern. Das ist das Problem jetzt unter Präsident Trump. Es ist chaotisch und Trump verärgert unsere Alliierten.
First of all, it's chaotic and Trump has been insulting our allies and no one can figure out what the United States is doing anymore.
Aber die wahre Stärke der USA besteht darin, Alliierte zu haben, die kooperieren, die Informationen teilen, in der NATO oder den Five Eyes. Und ich persönlich würde sagen, diese guten Beziehungen beruhen auf gleichen Werten, auf Respekt und kultureller Ähnlichkeit. Aber wir haben auch mit asiatischen Ländern gute Beziehungen. Südkorea, Japan, Vietnam. Und China wiederum, China sieht es als Stärke an, keine Verbündeten zu haben. Das ist Teil ihrer Außenpolitik. Sie machen mal bilaterale Verträge, aber was einem langjährigen Verbündeten am nächsten kommt, das ist Pakistan. Da können Sie sich sicher sein, aus Pakistan kommen keine Beschwerden, wie sie die Uiguren behandeln. Pakistans Premierminister hat neulich in einem BBC-Interview gesagt, er wisse nichts von den Konzentrationslagern.
Some 2 million Uyghurs and other Turkic Muslim minorities are in concentration camps. The Pakistan Prime Minister Imran Khan pretends to know nothing about it in an interview with the BBC. So China can rely on that kind of.
Darauf kann sich China verlassen. Aber China hat nicht die robusten, langjährigen Beziehungen zu anderen Ländern, wie sie die USA noch genießen, trotz der Sachen, die Trump macht.
Relationships with other countries that the US still enjoys, I hope, despite of what Trump has been doing.
Trotzdem, in Afrika und in anderen Gebieten der Welt, da engagieren sich die USA kaum, die Europäer nur teilweise. China tut es ohne Bedingungen, ohne Werte. Das sind inzwischen 60 bis 70 Länder. Was halten Sie dann für eine angemessene Reaktion darauf aus den USA oder aus der Europäischen Union?
I think that, you know, and I've made this argument in a column I wrote for the New York Times.
Ich denke, und das habe ich auch schon in einer Kolumne für die New York Times geschrieben, einfach die neue Seidenstraße zu blockieren oder sie zu kritisieren, ist der falsche Weg.
Is really the wrong way to approach it. To a certain extent, the US government had been approaching it that way.
Die US-Regierung hat zu einem gewissen Teil genau so reagiert. Ich denke, dass der Westen durchaus die Aussagen und Versprechen zur Seidenstraße wertschätzen könnte. Und hier meine ich kluge Entwicklungsideen, die auch Nachhaltigkeit versprechen. Im globalen Maßstab kann das die Klimaerwärmung reduzieren. Und das sollten wir begrüßen und fragen, wo wir helfen können. Was können wir zusammen machen? Oder um Armut zu verringern, was können wir zusammen tun? So sollten wir agieren.
To alleviate poverty, what can we do together? Right? All of these kinds of things. That should be the way we approach it.
Die Europäer und der Westen insgesamt haben viel Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit, inklusive vieler Misserfolge. Infrastrukturausbau zum Beispiel führt allein nicht zu Weiterentwicklung, aber im Zusammenhang mit Bildung und anderen Faktoren. Also mit dabei sein und China unterstützen beim Einhalten von internationalen Standards und internationale Institutionen mit reinnehmen, wie den Internationalen Währungsfonds. So wird China mitmachen. Die neue Seidenstraße ist kein großer, monolithischer Plan aus Peking, die Welt zu entwickeln oder zu übernehmen. Es ist nur ein Label. Und darunter gibt es diverse Akteure und Projekte. Und da gibt es viele Möglichkeiten zu kooperieren. oder etwas in die bessere Richtung zu steuern.
James Millward, Geschichtsprofessor an der Georgetown University in den USA. Er hat auch Bücher über die Seidenstraße geschrieben, leider bisher nur im Englischen. Vielen Dank.
Bye-bye, thank you.
Ich bin André Zanto und wenn Sie mehr hören wollen, wie sich die neue Seidenstraße auch in Europa auswirkt, in Italien, Griechenland oder Serbien, dann empfehle ich Ihnen den Weltzeit-Podcast von gestern.